Mit zunehmendem Alter holt einen die Vergangenheit doch immer stärker ein. Ich träume hie und da davon, heute allerdings und Gott sei Dank weniger als früher. Ich träume also noch davon, dass ich wieder vor dem Volksgerichtshof in der Verhandlung stehe und dass ich diesmal zum Tode verurteilt werde. Das ist dann in der Tat ein Albtraum. Als wir von Stadelheim, wo wir Jüngeren damals inhaftiert waren, auf Transport in ein anderes Gefängnis kamen, hat uns ein Wachtmeister, der wahrscheinlich gutwillig war, durch den Hof der Todeskandidaten geführt. Dort haben wir Professor Huber, Willi Graf und Alexander Schmorell, die alle zum Tode verurteilt worden waren, noch einmal gesehen. Das ist der stärkste Eindruck, der mir von meinen Freunden bis heute geblieben ist. Diese Situation, die vielleicht nur eine halbe Minute dauerte, ist mir bis heute am präsentesten geblieben. Was sagt man sich da? Wir, die wir in ein anderes Gefängnis gebracht werden und die noch leben dürfen, während die anderen buchstäblich auf die Maschine warten, die 30 Meter daneben steht und die ihnen die Köpfe abschlagen wird. Wir haben am Schluss alles Gute gesagt. Was soll man sagen? Hans Hirzel, ein Pfarrerssohn, bekam von Sophie Scholl eines Tages ein Flugblatt. Bei der Übergabe dieser Flugblätter fragte mich dieser Pfarrerssohn, ob ich ihm vielleicht helfen könnte, diese Dinge zu verbreiten. Das war genau der Abend, bevor ich zum Reichsarbeitsdienst kam, also im Sommer 1942. Das war also noch relativ früh, ein Dreivierteljahr vor diesem Urteil des Volksgerichtshofes. Mir war klar, dass das Flugblatt Sprengstoff ist. Das ist ein Todesurteil, wenn man damit erwischt werden sollte. Das war uns also vollkommen klar. Denn solche Urteile standen ja in Bezug auf Kommunisten immer wieder in der Zeitung. Ich fand den Inhalt des Flugblattes jedoch völlig richtig. Das war der Mittelpunkt auch unserer eigenen Diskussionen gewesen. Ich kannte bis dahin Hans Scholl nicht persönlich. Ich kannte ihn nur als HJ-Führer. Vielleicht hatte er mich in dieser Funktion sogar mal angesprochen oder mich sogar angepfiffen. Das weiß ich nicht mehr. Sophie Scholl sah ich nur im Kontext mit der Schwester von Hans Hirzel, also mit Susanne Hirzel, die dann ja auch verurteilt worden ist. Aber auch dabei habe ich sie nicht näher kennengelernt. Mit 16, 17 Jahren sprach man damals ein junges Mädchen, das etwas älter war als man selbst, nicht an, so gerne man das vielleicht sogar getan hätte. Ich erinnere mich auch an einen oder zwei Tage vor dem Prozess. Ich bekam in einer Zelle sitzend von einem Wachtmeister ein Blatt Papier in die Hand gedrückt. Ich war in einem sehr schlechten Zustand. Durch den Mangel an Ernährung war mein körperlicher Zustand schon ziemlich schlecht geworden. Ich war ja in Frankreich als Soldat verhaftet worden. Meine Mutter hatte mir noch einen Brief geschickt mit dem Abdruck des Todesurteils gegen die Scholls, das dann am 22. Februar 1943 vollstreckt wurde. Darunter hatte meine Mutter geschrieben: Hoffentlich hast du nichts damit zu tun. Von da ab habe ich mich auf meine Verhaftung vorbereitet. Ein Todesurteil hatte ich natürlich erwartet. Mir war klar, dass ich als Volksschädling verurteilt werden würde. Wer solche Dinge verbreitet, und das hatte ich ja gemacht, beziehungsweise dabei mitgemacht, der erfüllte ganz klar den Nazi-Paragraphen der Feindbegünstigung, des Hochverrats und so weiter. Das waren alles Paragraphen, die im Regelfalle Todesurteile nach sich zogen. Ich musste also ebenfalls mit dem Todesurteil rechnen. Ich habe in dieser Zelle dieses Blatt Papier, von dem ich vorhin erzählte, durchgelesen. Ich habe zunächst einmal überhaupt nicht verstanden, was da in dieser Anklageschrift steht. Ich fragte mich, wo habe ich denn Verrat begangen? Hochverrat meint aber, dass man gegen die eigene Regierung konspiriert und ihre Ablösung betreibt. Das wusste ich damals jedoch nicht. In diesem Moment hätte ich natürlich einen Beistand gebraucht. In dieser kalten Zelle, auf dem Boden hockend, im Gefängnis Neudeck. Dieses Gefängnis wird, wenn ich das richtig weiß, bis heute als Frauengefängnis betrieben. Einige Tage später hat sich dann ein Mensch bei mir gemeldet, der Klein hieß. Der Wachtmeister sagte zu mir: Rauskommen. Es stand dann ein recht großer Mann vor mir, der sich mit dem Namen Klein vorstellte und zu mir sagte, er sei mein Rechtsanwalt. Sein Kommentar zu dieser Anklageschrift lautete jedoch nur: Viel kann ich da nicht machen. Ich werde sie der Gnade des Gerichts empfehlen. Dann ging ich wieder in meine Zelle zurück. Das war natürlich bitter. Und dann hatte ich mich damit auseinanderzusetzen, dass mich demnächst, also am 19. April 1943, der Volksgerichtshof verurteilen würde. Mein Vater hat mich zweimal im Gefängnis besucht. Das erste Mal im Gestapo-Gefängnis hier in München. Das war damals im Wittelsbacher Palais, das heute nicht mehr steht. Dort hat ihn damals einer der übelsten Verhörer der Gestapo namens Mahler hereingelassen. Ich wurde aus der Zelle geholt und durfte dann an einer Treppe mit meinem Vater sprechen. Mein Vater hatte extra sein Parteiabzeichen angelegt. Herr Mahler trug ebenfalls das Parteiabzeichen. Ich glaube, er hat meinen Vater auch mit Parteigenosse angeredet, denn er sagte: Parteigenosse Müller, Sie haben 3 Minuten, mehr haben Sie nicht. Diese 3 Minuten nehme ich auf meine Kappe, denn das darf ich eigentlich nicht. Mein Vater stand also vor mir und fing nach einigen Momenten an zu weinen. Er fragte mich, wie es mir geht, und ich antwortete: gut, obwohl ich doch in einer Zelle eingesperrt war, die dreifach überbelegt war und so weiter. Das war die eine Sache. In einem späteren Gefängnis hatte er mich dann ebenfalls besucht. Dieser Kontakt war aber für ihn, wie ich nachher erfahren habe, immer sehr, sehr schwierig gewesen, weil er immer Angst hatte, dass das in seiner Dienststelle bekannt werden könnte. Wenn dem so gewesen wäre, dann wäre er dort natürlich sofort hinausgeworfen worden. Dann hätte er keine Arbeit mehr gehabt und die Familie wäre in Not geraten. Dies muss man ihm ganz einfach zubilligen.
Ich habe gleich nach dem Krieg die Inge Scholl getroffen und gesagt, eigentlich müssten wir anklagen. Eigentlich müssten wir anklagen. Und sie hat es abgelehnt. Obwohl ja in den Flugblättern geschrieben steht, es wird abgerechnet werden. Aus Liebe zu kommenden Generationen muss nach Beendigung des Krieges ein Exempel statuiert werden, dass niemand auch nur die geringste Lust je verspüren sollte, Ähnliches aufs Neue zu versuchen. Vergesst auch nicht die kleinen Schurken dieses Systems. Merkt euch die Namen, auf das keiner entkomme. Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Das steht in den Flugblättern. Die Inge Scholl hat es abgelehnt und hat gesagt, jetzt ist Frieden, jetzt nicht wieder irgendwie streiten. So war ihre Stimmung. Dann habe ich gedacht, na gut, sie ist die Wichtige. Ich wollte das nicht allein. Das hätte ich nicht gekonnt.
Die deutsche Nachkriegsgesellschaft fand ich schrecklich. Ganz schrecklich. Es war ein Schweigen da, das lag wie eine schwarze Wolke über allem. Manchen Leuten hat das gut getan. Uns hat's nicht gut getan. Ich war nicht mehr in der Gesellschaft drin. Die Amerikaner haben zu mir gesagt, sie können doch in diesem Land nicht weiterleben. Man hat sie wie einen Verbrecher eingesperrt. Man hat ja ihre Freunde umgebracht. Hier ist ein Visum für Sie. Sie können frei auf Kosten der Armee in den USA studieren. Ich habe mir es schwer überlegt. Wer mich abgehalten hat davon, das war der Vater Scholl. Der hat gesagt, was wollt ihr in Amerika? Hier ist die Arbeit. Hier ist der Schutt.
Ich wusste, dass ich angezeigt worden war von den 2 Stuttgarter Kameraden. Ich merkte, dass die beiden riesige Angst vor mir haben. Es war eine peinliche Situation. Ich sagte ihnen dann, sie sollen sich nicht fürchten vor mir, das sei unnötig. Sie sagten mir, sie hätten geglaubt, dass ich tot bin. Ich fand es nicht so besonders nett, dass sie darauf spekuliert haben, dass mich diese ganze Geschichte das Leben kosten würde.
Die Südbayerische Volkszeitung berichtet über den Ausgang des Spruchkammerverfahrens am 22. Dezember 1949 gegen die beiden Gestapo-Beamten Fischer und Mahler. Der Staatsanwalt beantragte abschließend gegen Fischer 10 Jahre und gegen Mahler 8 Jahre Zuchthaus sowie Ehrverlust und stellte zum 3. Mal Haftantrag. Als nach 4-stündiger Beratung das Gericht wieder zur Urteilsverkündung erschien, waren die beiden Angeklagten verschwunden. Sie ließen durch ihren Verteidiger, dem Vorsitzenden, einen Brief überreichen, in dem sie erklärten, sie dächten gar nicht daran, zur Urteilsverkündung zu erscheinen und sich dem kommunistischen Terror auszusetzen. Das Gericht verkündete dann das Urteil. Fischer bekam 5 Jahre Zuchthaus, Mahler 4 Jahre Zuchthaus. Unter der Heiterkeit der Zuhörer erließ jetzt der Vorsitzende vor der leeren Anklagebank Haftbefehl.
Mahler und Fischer waren untergetaucht. Die deutsche Polizei schrieb sie zur Fahndung aus, doch die beiden blieben verschwunden. Das Counterintelligence Corps CIC hatte die beiden in seine Dienste genommen und ihnen Safe Houses verschafft. Die Richter Freisler und Stier trifft kurz vor Kriegsende eine Bombe. Gauleiter Giesler erschießt sich mit seiner Dienstpistole. Der Beisitzer Breithaupt, Ausbilder der KZ-Wachmannschaften, wird von seinem Chauffeur erschossen. Reichsanwalt Weiersberg ergibt sich den Amerikanern und verschwindet für immer. Staatssekretär Kögelmeier kämpft vergeblich um seine vollen Pensionsbezüge. Rektor Wüst der Universität München bleibt verschont bis an sein Lebensende. Gestapo-Chef Schäfer wird Geschäftsführer von Hugo Stinnes und Prokurist der Maschinenfabrik Scheidt in Limburg. Gestapo-Mann Marmon ordnet noch kurz vor Kriegsende 100 Erschießungen an. Trenker wird der Organisator der Budapester Judendeportationen. Nach dem Krieg arbeitet er als Immobilienmakler in München. Kriminaloberssekretär Mahler taucht unter und wird Mitarbeiter von Klaus Barbie beim amerikanischen Geheimdienst Counterintelligence Corps, CIC. Der Gestapo-Spitzel Riester arbeitet ebenfalls für den CIC, den Verfassungsschutz und als Sicherheitsbeauftragter für Daimler-Benz. Kriminaloberssekretär Mohr wird Angestellter bei der Bäderverwaltung in Bad Dürkheim. Der Einzige, der eine Strafe erhält, ist der Hörsaaldiener der Universität München, Jakob Schmid.